you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob.
Ja, wir hatten hier irgendwie eine Besprechung im Haus und dann ist hier aus dem Konferenzraum ist hier Kuchen übrig geblieben, Stefan. Guck mal.
Ja, lang mal ein Stück drüber hier.
Apfelkuchen.
Da, bitte.
Müssen wir jetzt irgendwie, ich stelle mir mal hier an die Seite. Das
ja, mal rüber
heißt
hier.
Natürlich, ja, nee, das ist mein Stück hier. Wir können uns das gerne teilen, aber nachgetaner Arbeit. Arbeit. Also, da haben wir eine Belohnung für uns. Denn hier sind wir wieder. Die nächste Folge We Will Rock You, der Queen Podcast von Radio Bob. Mir gegenüber sitzt Stefan Burmeister, seit 100 Jahren Queen-Fan. Und ich bin André Dostal, seit 100 Jahren beim Radio. Heute eine etwas andere Folge als die vorherigen, ne, die wir hier gemacht haben.
Ja, hallo, lieber André. Ja, es ist irgendwie ganz komisch. Unsere erste Folge ohne Frontmann Freddie Mercury. Hm. Ich muss echt nochmal ganz tief Luft holen. Queen ohne Freddie. Was für ein Scheißgefühl. Freddie ist am 24. November 91 an AIDS gestorben und die Musikwelt steht auf einmal still. Es ist für einen Queen-Fan wie in einem Albtraum, aus dem man so schnell wie möglich erwachen möchte. 4 Wochen vor seinem Tod ist noch das Album Greatest Hits 2 veröffentlicht worden und nun in den Tagen nach Freddys Tod werden Unmengen an Blumen auf dem riesigen Rasen an seinem Haus an der Garden Lodge niedergelegt. Fans liegen sich weinend in den Armen, hinterlassen unzählige Bilder und Karten. Und Freddys persönlicher Assistent Peter Freestone übernimmt die Vorkehrungen für die Trauerfeier. Dabei passiert ihm etwas Unangenehmes. Er lässt die Sterbeurkunde auf den Namen Frederick Mercury, vormals Frederick Bulsara, ausstellen. Hey. Es scheint ihm völlig entgangen zu sein, dass der ursprüngliche Vorname seines Freundes Farrokh ist. Aber egal, ist halt passiert. Die Eltern von Freddie Mercury organisieren eine Messe nach altiranischem Brauch. Am Mittwoch, dem 27., also 3 Tage nach Freddys Tod, findet der erste Teil der Messe im engsten Familienkreis in den Räumen des Bestattungsunternehmens statt, wo Freddys Leichnam aufgebahrt ist. Dann geht's zum Krematorium in der Harrow Road in West London, wo 30 weitere Trauergäste warten, darunter Brian May, Roger Taylor und John Deacon sowie Freddys Lebenspartner Jim Hutton, seine Freunde Mary Austin, Peter Freestone, sein Koch Joe Fanelli, sein Leibwächter und Chauffeur Terry Giddings sowie Elton John und Dave Clark von den Dave Clark Five. Alle Fotografen, Reporter und die vielen Fans müssen auf der anderen Straßenseite bleiben. Die Messe beginnt mit der Aufnahme eines Gospel-Medleys der Soul-Sängerin Aretha Franklin, die von Freddie sehr verehrt wurde, und endet mit der Aufnahme einer Arie aus Verdis Troubadour, natürlich von Montserrat Caballé gesungen.
Freddie hatte seinen Freunden Hutton, Freestone und Fanelli gesagt, dass sie nach seinem Tod noch in der Garden Lodge weiter wohnen können, hat das jedoch nicht in sein Testament aufgenommen. Und so müssen die drei einige Monate nach Freddys Tod dort ausziehen, weil Mary Austin als Haupterbin dort einziehen will. Sie steht nämlich kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes, denn sie ist trotz ihrer nach wie vor vorhandenen starken Freundschaft zu Freddie wieder verheiratet.
Ja, mit einem gewissen Piers Cameron, mit dem sie schon ihren ersten Sohn Richard hat, von dem Freddie sogar der Pate ist. Von Freddie hatte sie sich ja bereits Mitte der 70er Jahre nach seinem Coming-out getrennt. Sie ist aber immer seine beste Freundin geblieben und wurde von ihm bis zu seinem Tod sehr liebevoll sein Lebensmensch und die Liebe meines Lebens genannt. Sein Tod hat ihr trotz der Tatsache, dass sie längst mit einem anderen Mann verheiratet war, nach eigener Aussage sogar das Gefühl gegeben, jetzt verwitwet zu sein.
Mary Austin erhält nicht nur Freddys Villa, sondern auch die Hälfte seines Vermögens von damals fast 10 Millionen Pfund plus zukünftige Einnahmen. Jim Hutton, Peter Freestone und Joe Fanelli erhalten jeweils 500.000 Pfund. Der Rest geht an Freddys Eltern und seine Schwester. Nach der Einäscherung von Freddys Leichnam bekommt Mary die Urne mit seiner Asche. Das Geheimnis, wo sie die Urne später bestattet hat, hütet sie noch heute. Sie sagt dazu, Freddie will nicht, dass jemand versucht, ihn auszugraben, wie es bei anderen berühmten Menschen passiert ist. Fans können zutiefst besessen sein. Er will, dass es ein Geheimnis bleibt und das wird es auch für immer. Es gibt allerdings auf dem Kensal Green Cemetery, einem Friedhof mitten in London, eine Gedenktafel, auf der Freddys Geburtsname samt seinen genauen Lebensdaten stehen. In Loving Memory of Farrokh Bulsara, 5. September 46 bis 24. November 91. Und auf Französisch dazu der Satz: Pour être toujours près de toi avec tout mon amour. M. Punkt. Auf Deutsch: Um dir immer mit all meiner Liebe nahe zu sein. M. Das M steht natürlich für Mary. Sein letzter Partner Jim Hutton sagt zu diesem Thema: Es ist zu einem großen Rätsel geworden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich seine letzte Ruhestätte unter dem Kirschbaum im Garten seines Hauses befindet. Von da aus hat er den besten Überblick. Andere Theorien erzählen davon, dass Freddys Asche in sein Geburtsland Sansibar gebracht worden sei. Wieder andere sagen, dass sie auf dem Genfer See bei Montreux verstreut wurde. Im Sinne von Freddys Wunsch ist es wohl gut, dass es für immer ein Geheimnis bleiben wird. Stefan, was ist aus den Katzen von Freddy nach seinem Tod geworden? Das kannst du mal erzählen.
Ja, Freddy hatte zeitweilig 10 Katzen und auch nach seinem Tod dürfen die Katzen weiter in der Garden Lodge in Kensington wohnen. Seine Katze Delilah sucht ihn noch Jahre nach seinem Tod ständig im Haus. Schlechter geht es Freddys geliebten Koi-Karpfen in seinem japanischen Garten. Mary Austin hat den testamentarischen Auftrag, sich um diese zu kümmern. Sie beauftragt irgendwann eine Gartenbaufirma mit der Pflege des Gartens, wozu auch die Teichpflege gehört. Und bei einem Reinigungstermin vergisst der Mitarbeiter der Firma, die in einen anderen Behälter gesetzten Kois mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Und die meisten Fische sterben. Mary Austin ist darüber untröstlich und fühlt sich persönlich dafür verantwortlich. Auch auf testamentarischen Wunsch von Freddy wird Bohemian Rhapsody im Dezember 91 in England neu veröffentlicht und landet wieder auf der 1 der Charts. Die Einnahmen gehen auf Freddys Wunsch an eine AIDS-Stiftung. In den USA wird der Titel Anfang 92 ebenfalls neu veröffentlicht und zusätzlich durch den Film Wayne's World gepusht und landet auf Platz 2. Auch hier gehen die Einnahmen an eine AIDS-Stiftung. Im Februar 92 erhält Freddy posthum einen Sonderpreis bei den Brit Awards. Und bei dieser Gelegenheit kündigen Brian und Roger das Concert for AIDS Awareness an, das auch als Freddie Mercury Tribute Concert bekannt ist. Und am Ostermontag, den 20. April 92, im Live-Aid-Stil im Londoner Wembley Stadion stattfindet. Wie nicht anders zu erwarten, sind die 72.000 Karten innerhalb weniger Stunden ausverkauft, noch bevor die Konzertplakate überhaupt ausgehängt werden können. An diesem Ostermontag versprechen Brian May und Roger Taylor in ihrer Eröffnungsansprache den größten Abschied in der Geschichte. Das hier ist für Freddy und für euch. Jeder auf der ganzen Welt soll wissen, dass AIDS uns alle angeht. Und ihr dürft so viel weinen, wie ihr wollt.
One Freddie Mercury. We're going to give him the biggest send-off in history.
Okay, today's for Freddie. It's for you. It's to tell everybody around the world that AIDS affects us all. That's what these red ribbons are all about. You can cry as much as you like.
Bei diesem Konzert tritt genau wie bei Live Aid die Creme de la Creme der internationalen Rock- und Popmusik auf und performt erst in einem Miniset ihre eigenen großen Hits und dann mit Brian, Roger und John die größten Hits von Queen, Metallica, Def Leppard, Bob Geldof, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant und viele, viele mehr.
Mehr als 1 Milliarde Fernsehzuschauer in 70 Ländern verfolgen das Spektakel über Satellit. Höhepunkte sind auf jeden Fall George Michael mit Somebody to Love sowie Annie Lennox und David Bowie mit Under Pressure. Wobei David Bowie noch für einen tränenreichen Moment sorgt, als er während seines Auftritts auf die Knie sinkt und das Vaterunser betet. Der Auftritt von George Michael verströmt dermaßen viel Power, dass in den Monaten danach sogar das Gerücht kursiert, er könne Queens neuer Frontmann werden. Es gibt aber auch ein Lowlight, das ist Robert Plant, Sänger von Led Zeppelin, der Innuendo total vergeicht, ausgerechnet beim ersten und einzigen Mal, bei dem Innuendo überhaupt live performt wird. Er verweigert später seine Zustimmung zu einer Veröffentlichung seines Auftritts auf einer DVD. Man kann sich das Ganze bei YouTube anschauen. Es lohnt sich nicht. Aber es lohnt sich auch schon wieder, weil, naja, egal, guckt's euch an. Dieses Megakonzert schafft mit seinen Einnahmen den Grundstein für den Mercury Phoenix Trust, die Stiftung, die bis heute Anti-AIDS-Projekte in der ganzen Welt finanziert. 1993 bringen George Michael und Queen eine EP unter dem Namen Five Live mit den Tribute-Versionen von Somebody to Love und These Are the Days of Our Lives und einigen anderen Songs heraus, die in England auf Platz 1 der Albumcharts landet und deren Einnahmen vollständig dem Mercury Phoenix Trust zugutekommen. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung mehr als 17 Millionen Pfund für über 1500 Projekte in 57 Ländern in Europa, Asien, Afrika und den USA im Kampf gegen AIDS bereitgestellt. Seit 1994 organisiert die Stiftung eine jährliche Spendensammlung in England, veranstaltet jedes Jahr am 5. September eine große Freddie Mercury Birthday Party in Montreux und betreibt dort auch das Queen Studio Museum, The Queen Studio Experience. Ein absolutes Muss für jeden Fan. Bis heute gehen große Teile aller Einnahmen von Queen in diese Stiftung. So, wie geht's jetzt weiter nach dem Tribute-Konzert mit dem Rest von Queen?
André, es gibt überhaupt keine Erklärung der Band, dass sie sich auflösen werden. Freddie hat einmal in einem Interview gesagt, wenn ich plötzlich gehen würde, würden sie mich ersetzen. Aber es ist gar nicht einfach, mich zu ersetzen. EMI bringt noch schnell ein Album mit den Maxi-Singles auf den Markt, die 12-Inch Collection, sowie das Live-Album Live at Wembley 86. John und Roger nehmen beide eine Auszeit. Roger sagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich weiterhin Musik machen will. Brian sucht sein Heil in der Arbeit und organisiert seine Solo-Karriere. Er gründet die neue Brian May Band mit Schlagzeuglegende Cozy Powell, tourt durch Südamerika als Support für Guns N' Roses, durch die USA, durch Europa und Japan, hat einen großen Charterfolg in England mit Too Much Love Will Kill You und ist trotzdem immer noch völlig von der Rolle. Der Tod seines Freundes Freddie macht ihm schwer zu schaffen. Auch Roger ist inzwischen wieder mit einem Soloalbum beschäftigt, aber das floppt. Aber alle wissen, dass da noch etwas offen ist, etwas, das da noch auf sie wartet. Im Frühjahr 94 beginnen Roger und John, ohne Brian damit, an den letzten Aufnahmen des tapferen Freddie Mercury zu arbeiten, der bis zum Schluss mit der vollen Absicht gearbeitet hat, dass das Material auch veröffentlicht wird, was für uns jetzt eine Pflicht ist, das auch zu Ende zu bringen, so Roger Taylor. Wir haben ständig Fred als körperlose Stimme in unseren Kopfhörern, was sich für uns sehr eigenartig anhört. Das Schlimme sind seine spontanen Kommentare zwischen den Aufnahmen, das ist irgendwie unheimlich. Brian ist noch immer nicht dabei, hat jetzt aber das Gefühl, dass man ihn übergeht. Er sagt später, nach Freddys Tod war es meine Art, durch Touren damit umzugehen. Aber John und Roger haben die Geduld mit mir verloren und schon begonnen. Ich aber wollte nicht, dass da irgendwas ohne mein Zutun erscheint. Und so habe ich ihnen die Bänder einfach weggenommen und selbst Monate damit verbracht. Aber das Wissen, es letztlich nicht für sich selbst, sondern für Freddy zu tun, bringt die drei dann doch wieder zusammen. Und so wird das letzte gemeinsame Queen-Studio-Album mit dem emotionalen Namen Made in Heaven im November 95, also 4 Jahre nach Freddys Tod, endlich fertig. Steht sofort in ganz Europa auf Platz 1 und verkauft sich weltweit mehr als 20 Millionen Mal. Es ist damit nach dem ersten Greatest-Hits-Album von 1981 das zweitmeistverkaufte Queen-Album ever und beinhaltet neu arrangierte Songs von Freddys Soloalbum Mr. Bad Guy, genauso wie Freddys Version von Too Much Love Will Kill You und die Songs, die Freddy nach Innuendo noch für die Zeit nach seinem Tod vorbereitet hat. Insofern hat der Titel Made in Heaven eine ganz besondere Bedeutung.
Einen wichtigen Punkt dürfen wir heute nicht vergessen. Es geht um das stillste Bandmitglied, Bassist John Deacon. Still nicht nur, weil er bei den Songs so gut wie nie singt, sondern auch, weil er ein sehr introvertierter, ruhiger Typ ist. Alle Jahre immer der Ruhepol der Band, der manchen Stress zwischen den anderen drei abgebaut hat. Dieser John Deacon, den mit Freddie Mercury eine tiefe Freundschaft verband und den Freddys Tod wahrscheinlich am stärksten getroffen hat, zieht die für sich logische Konsequenz, nämlich auszusteigen. Er tritt nur noch 3-mal öffentlich auf. Einmal beim Tribute-Konzert 92 in London, dann 93 zusammen mit Roger Taylor auf einem Charity-Festival in der englischen Stadt Midhurst und ein allerletztes Mal 1997 bei einer Balletteröffnung in Paris, wo er Brian und Roger gemeinsam mit Elton John den Song The Show Must Go On spielen. Ein einziges Mal treffen sich die drei dann noch, allerdings nur im Studio, wo sie für die Compilation Queen Rocks den neuen Titel No One But You einspielen. Das war's. John Deacon ist raus, hat den Bass seitdem nicht mehr angefasst und lebt mit seiner Familie in der Nähe von London. John ist immer noch anteilig an sämtlichen Einnahmen von Queen beteiligt und hat ein geschätztes Vermögen von 80 Millionen Euro. Das war das Ende von John Deacons Musikkarriere, aber noch immer nicht das Ende von Queen.
Nein, André, denn wenn du dich erinnerst, ist in unserem Queen-Podcast schon häufiger der Satz, Totgesagte leben länger aufgetaucht. Und das gilt auch jetzt. Wie es weitergeht mit einem Musical, mit einem großartigen Kinofilm, mit neuen Alben, warum auch heute noch, mehr als 30 Jahre nach Freddys Tod, die Queen-Konzerte ausverkauft sind und warum das legendäre Set von Live Aid ein zweites Mal live performt wird, das erfahrt ihr in der nächsten und letzten Folge unseres Queen-Podcasts, für den ebenfalls gilt, The Show Must Go On.
Das war We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.